Eine Triggerwarnung. Der folgende Beitrag thematisiert Gewalt und sexuelle Gewalt. Zum Schutz der Personen habe ich teilweise nur Vornamen genannt. Die Geräuschkulisse der Räumung von Lützerath im Januar 2023. In zahlreichen Videos sieht man Polizisten mit Schlagstöcken auf Demonstrierende einschlagen. Das aggressive Vorgehen der Polizei schockierte.
Jetzt sofort, ansonsten werde ich in Schmerzen.
Ein Polizist zwingt einen Klimaaktivisten zur Auflösung einer Sitzblockade. Das dazugehörige Video ist auf verschiedenen Plattformen viral gegangen. Immer wieder tauchen neue Nachrichten und Videos auf. Lützerath, eine wortwörtliche Schlammschlacht zwischen Demonstrierenden und Polizei. Die gewaltvollen Auflösungen von Klimaprotesten. Im August 2022 geht die Meldung um, dass ein mit einem Messer bewaffneter 16-Jähriger durch 5 Schüsse aus einer Maschinenpistole der Polizei getötet wurde. Die Liste solcher Ereignisse ist lang. Zeit, tiefer in die Thematik einzutauchen. Mein Name ist Katrin Brunner und in diesem Podcast geht es um Polizeigewalt. Als ich in der Uni davon erzähle, dass ich gerne tiefer in das Thema Polizeigewalt eintauchen würde, hageln sofort verschiedene Erfahrungsberichte auf mich ein. Eine Meinung scheint jeder zu haben. Ich frage also mal in meinem Bekanntenkreis nach, wieso die Erfahrungen mit der Polizei aussehen. Ich kriege durchaus viel Positives zu hören.
Mit der Polizei hatte ich bis jetzt eigentlich gar keine schlechten Erfahrungen. Für mich sind sie sprichwörtlich der Freund und Helfer in Not. Also wenn ich sie tatsächlich mal gebraucht habe, waren sie eigentlich auch immer zur Stelle und haben so gut es geht halt geholfen.
Ich bin immer ganz gut mit der Polizei zurechtgekommen. Es hat sich in den letzten 40 Jahren bewährt, wenn man zwar höflich, aber nicht unterwürfig oder kumpelhaft ist.
Also ich hatte bisher zum Glück ausschließlich positive Erfahrungen mit der Polizei.
Ich habe überhaupt keine schlechten Erfahrungen mit der Polizei gemacht.
Generell gibt mir die Polizei eigentlich eher ein gutes Gefühl.
Es sind aber durchaus auch gemischte bis negative Erfahrungen dabei.
Ich werde schon relativ oft angehalten und wenn das dann passiert, dann habe ich schon so ein unwohliges Gefühl dabei.
Ich habe unterschiedliche Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Zum einen musste ich bei einer Verkehrskontrolle meinen Kofferraum voller Getränkekisten nicht ausräumen, damit ich ans Warndreieck komme. Und andererseits wurde mir aber schon öfter unterstellt, da ich eine Fehlbildung am Auge habe, dass einfach die Pupille so groß aussehen lässt, dass ich doch Drogen konsumieren würde und die bestimmt auch verkaufe, weil wie kann man sich als Student sonst so ein neues Handy leisten?
Ein Freund von mir, der Migrationshintergrund hat, wird ständig ohne Anlass kontrolliert, zum Teil sogar, wenn er einfach nur zu Fuß unterwegs ist. Und einmal ist die Polizei sogar, während er in einer Fußgängerzone zum Einkaufen war, mit ihrem Wagen vor ihm gefahren, als wäre ein gesuchter Verbrecher, nur um eine Taschenkontrolle bei ihm durchzuführen.
Diese zugegeben sehr kleine Stichprobe zeigt, die Polizei ist mal als Helfer zur Stelle, scheint aber auch immer mal wieder Grenzen zu überschreiten, zumindest aus Sicht der Betroffenen. Mir fällt auf, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, wann die Polizei was machen darf. Dürfen die Leute einfach festhalten? Kann ich jederzeit angehalten und kontrolliert werden? Wann haben Polizisten eigentlich das Recht, mir Gewalt anzutun? Und wann dürfen sie Schmerzen zufügen oder sogar töten? Genau das möchte ich in diesem Podcast herausfinden. Dafür spreche ich mit der Polizei, Fachanwälten für Strafrecht und vor allem mit Opfern von Polizeigewalt. Und da gibt es einiges einzuordnen.
Die ganze Zeit wurden wir einfach unwissend gelassen. Also es war schrecklich, das Gefühl. Total hilflos.
Das war diese konzentrierte Hilflosigkeit außerhalb der Öffentlichkeit mit dem Wissen, niemand von denen wird jemals deswegen irgendwie belangt werden. Irgendwie. Und das wissen die.
Ihr kommt jetzt 30 Tage in den Knast und werdet da vergewaltigt.
Der Beschuldigte hat es auch mitbekommen, dass ich jetzt da ein Problem habe und hat mich dann noch verhöhnt.
Ich habe mich total erniedrigt und auch eingeschüchtert gefühlt, weil ich umgeben von Polizisten war und keiner mir so richtig den Ablauf erklärt hat.
Und dann schwinden auch schon so langsam meine Erinnerungen. Bin dann im Klinikum Fürth aufgewacht.
Er würde mich am liebsten verprügeln, bis ich aus allen Löchern blute. Und das war dann in so einer Situation, in der ich schon in der Zelle drin stande.
Darf ich mich wieder anziehen? Nee, du drehst dich jetzt um und du bückst dich.
Und ich bin in die Wohnung zurück. Und ich hatte eine Panikattacke.
Was ist Polizeigewalt? Starten wir von vorne. Was genau ist eigentlich Polizeigewalt?
Polizeigewalt ist die physische und psychische Gewalt, die durch Polizisten ausgeführt wird.
Sie ist pauschal nicht verboten. Es gilt die Maßgabe der Verhältnismäßigkeit. Das bedeutet, dass die Polizei unter bestimmten Voraussetzungen auch physische Gewalt anwenden darf. So sagt es das Gesetz über den unmittelbaren Zwang bei Ausübung öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbeamte des Bundes, kurz UZWG. Das wirft bei mir einige Fragen auf. Welche Voraussetzungen denn? Was genau ist verhältnismäßig? Was ist denn dann erlaubt und was nicht? Hier wird viel mit Begriffen um sich geworfen. Man spricht von illegitimer Polizeigewalt, unverhältnismäßiger Polizeigewalt oder auch unberechtigter Polizeigewalt. Einigen wir uns für diesen Podcast auf unverhältnismäßige und verhältnismäßige Polizeigewalt. Verhältnismäßige Polizeigewalt klingt schon etwas paradox. Die Polizei verwendet hier andere Begriffe, wie mir Robert Sandmann, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken, erklärt.
Wir reden eigentlich immer mehr von unmittelbarem Zwang, weil der Idealzustand wäre natürlich eine Maßnahme der Polizei, die ohne jeglichen Zwang abläuft. Das ist schon mal der Grundtatbestand, der eigentlich das oberste Ziel jeder Maßnahme sein soll.
Unmittelbarer Zwang also. Und was kann so unmittelbarer Zwang alles sein?
Also im Polizeiaufgabengesetz sind die rechtlichen Grundlagen geregelt. Da wird drin benannt, dass es also gewisse Stufen von unmittelbarem Zwang gibt, dass der, wenn möglich, vorher anzukündigen ist. Also ein sehr breites Spektrum an einzusetzenden Möglichkeiten, angefangen von der körperlichen Gewalt, also körperliche Kraft, bis hin zu Einsatzmitteln wie Fesselung durch Handschellen, Einsatz Pfefferspray, notfalls auch mal der Schlagstock. Also das ist ganz klar gestaffelt. Das oberste Prinzip ist immer die Verhältnismäßigkeit. Also der Lage angepasst, eben nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, um es vereinfacht auszudrücken.
Das Prinzip klingt in der Theorie gut. Leider wird es nicht immer angewendet. Das zeigt sich zum Beispiel an Simons Erfahrungen. Simon ist Teil der Aktivistengruppe Extinction Rebellion. Bei einer Sitzblockade in Berlin wird er in Gewahrsam genommen, nachdem er sich weigert aufzustehen. Er wird in eine Gefangenensammelstelle, kurz GESA, gebracht. Dort soll er identifiziert werden. Per Zoom erzählt er mir von seinen Erfahrungen.
Ich hatte vorher entschieden, dass ich meine Personalien nicht angeben will, was auch einer der Hauptgründe war, weswegen ich mit in die GESA gebracht wurde, um dort meine Identität feststellen zu lassen. Dann habe ich gesagt, hey, ich würde gerne telefonieren mit meinem Rechtsbeistand. Das habe ich vielfach gesagt und dann bin ich halt reingebracht worden. Aber jedes Mal, wenn ich gesagt habe, ja, später.
In Polizeigewahrsam hat jeder Bürger das Recht zu schweigen und Rechtsbeistand zu beantragen. Dieses Recht wird Simon die ersten Stunden verwehrt. Er ist kein Einzelfall, wie mir Ralf Peisel, Fachanwalt für Strafrecht, erklärt.
Wenn ich jetzt festgenommen bin, dann habe ich ein Recht auf Konsultation meines Anwalts. Das hat man in jedem Verfahrenszeitpunkt. Das darf einem auch nicht verwehrt werden. In der Praxis wird es den Leuten regelmäßig ewig lang verwehrt. Also kommuniziert wird es eher in, du kriegst jetzt keinen Anwalt.
Oft wird beispielsweise behauptet, die Telefonanlage sei ausgefallen. Simon soll nun also, ohne vorher mit einem Anwalt gesprochen zu haben, in den Identifikationsraum gebracht werden. Bisher hat er sich passiv gesperrt, auch Päckchen machen genannt, bei dem er zusammengerollt Arme und Beine an seinen Körper presst. Den Beamten scheint langsam die Geduld auszugehen.
Zwei sind so rein und haben mich so halb an einem Arm und auch da schon an meinen Haaren in den Flur geschleift. Dann lag ich im Gang und habe versucht, mich wieder in mein Päckchen zu machen, weil es hat auch wehgetan und da habe ich losgelassen. Und ein anderer Kollege kam mit so einem Wagen mit einem Brett. Damit sind sie erstmal in mich reingefahren. Dann wurde ich an meinen Haaren wieder auf das Ding gezogen, so schön über die Kante. Es war ungefähr 20 Zentimeter hoch. Und ich war schon ganz schön geschockt, wie rabiat die da jetzt an meinen Haaren mich hochheben und lag dann erstmal da oben drauf und war so, what the fuck geht hier ab?
Auf dem Wagen wird Simon in den Identifikationsraum gebracht. Als er sich dort durch passive Sperrung weiterhin einer Identifikation in Form von Fingerabdrücken verweigert, eskaliert die Situation.
Dann wurde ich wieder an den Haaren, diesmal nur an den Haaren, vom Wagen runtergezogen. Dann lag ich da auf dem Boden, habe mich auf den Bauch gedreht, sodass meine Arme unter mir lagen. Und dann haben sie halt verschiedene Schmerzgriffe angewendet. Sie haben mir in den Kiefer gedrückt. Sie haben mir von hinten so kleine Büschel Haare rausgezogen, zack, immer wieder. Haben mir in die Schulter gedrückt, haben mir mit einfach der normalen glatten Faust neben oder auf die Wirbelsäule geschlagen, auf den Hinterkopf geschlagen. Irgendwann, so grob in der Mitte, haben sie angefangen, mir ins Auge zu drücken. Das war tatsächlich für mich das Schmerzhafteste, wo ich gedacht habe, so wow, fuck, das halte ich nicht aus. Dann habe ich geschrien und sie haben meines Erachtens dann noch stärker zugeschlagen und mich angeschrien, ich soll aufhören zu schreien.
Nach verhältnismäßigen Maßnahmen hört sich Simons Erlebnis nicht an. Für mich als Laien wirkt das fast wie Folter. Ich will es aber genauer wissen und frage die beiden Fachanwälte für Strafrecht, Sandra Rothschild und Ralf Peisel, nach einer juristischen Einschätzung. Beiden ist es wichtig zu betonen, dass sie ohne Aktenkenntnis natürlich keine einschlägigen juristischen Feststellungen machen können. Das sei nun allgemein für diesen Beitrag festgehalten. Ralf Peisel gibt seine Einschätzung zu Simons Erlebnissen.
Es sind diese Fälle, wo du als Anwalt dir denkst, so, ich glaube diesem Mandanten, aber ich weiß auch, dass wir keine Chance haben werden, weil die in ihrer Trutzburg da veranstalten können, was sie wollen. Das fängt ja schon damit an, wenn man sagt, man wendet einen Schmerzgriff an, um jemanden zur Abgabe eines Fingerabdruckes zu zwingen. Erstens mal glaube ich nicht, dass es einen offiziellen Schmerzgriff ins Auge gibt. Die Polizei heißt das Ganze schöner und plötzlich wird es zu irgendwelchen Techniken und irgendwelchen Lehrbuchhandlungen. Wenn man jemand ins Auge langt, ist das einfach nur eine Körperverletzung erstmal und nichts anderes. Und die Frage, ob man einen Fingerabdruck in dem Fall erzwingen muss, ist ja noch die nächste. Und ihn da ohne Rechtsbeistand zu lassen, ist eine absolute Katastrophe für einen Rechtsstaat.
Das Trauma dieses Polizeigewahrsams bleibt Simon. Physische Folgen hatte soweit keine. Anders als Lennart. Lennart ist Teil der Aktivistengruppe Letzte Generation. Auch hier soll eine Sitzblockade, an der er teilnimmt, durch die Polizei aufgelöst werden. Lennart verweigert sich durch passive Sperrung, wie er mir im Ferninterview erzählt.
Da hatte ich mich eben versucht, in dieses Päckchen zu setzen, aber da haben sie mir dann sofort die Arme aus den Nieken genommen, an denen ich mich festhalten wollte und mir sofort die Handgelenke angelegt, also diesen, ich glaube, das heißt Handhebelgriff. Und im Endeffekt dann mich an dem quasi von der Straße getragen, weil ich nicht Widerstand geleistet habe, aber eben auch nicht kooperiert habe, sondern dass ich halt einfach gesagt habe, okay, wenn ihr mir wehtut, dann halte ich das aus, solange ich kann. Und in dem Fall habe ich es halt ausgehalten, dass sie mich getragen haben. Und genau, da ist dann mein rechtes Handgelenk bei gebrochen.
Lennart wird ebenfalls in eine Gefangenensammelstelle gebracht. Dort verbringt er einige Stunden in einer Zelle. Wohlgemerkt, er hat ein gebrochenes Handgelenk und dementsprechend starke Schmerzen. Ein Polizeibeamter spricht ihn immer wieder an. Er scheint ein persönliches Problem mit ihm zu haben.
Erstmal hat er einfach ganz eindeutig klargemacht, was er von unseren Protesten hält und auch gedroht, ihr kommt jetzt 30 Tage in den Knast und werdet da vergewaltigt. Er würde mich am liebsten verprügeln, bis ich aus allen Löchern blute. Und das war dann in so einer Situation, in der ich schon in der Zelle drin stand. Und er draußen. Und dann hatte ich ihn gefragt, was er jetzt damit sagen will, weil er im gleichen Satz auch noch davon gesprochen hat, dass er weiterhin in Urlaub fliegen will. Dann habe ich ihn gefragt, was er mir denn jetzt damit sagen will. Und dann ist er so in die Zelle reingestürmt und hat mich mit sehr viel Wucht in mir auf meine Pritsche geschubst. Und ich glaube, da habe ich das erste Mal seit langem einfach wieder richtig, richtig Angst gespürt.
Ein Fall, der auch Fachanwalt Ralf Peisel mindestens erstaunt. Einen bleibenden Schaden dürfe es durch einen Schmerzgriff nicht geben.
Wenn das die Anwendung von unmittelbarem Zwang ist, da gibt es auch nicht einfach sowas wie Kollateralschaden oder dergleichen. Sowas gibt es einfach nicht. Also einen einfach nur irgendwo Sitzenden wegzutragen und ihn dann mit einer zertrümmerten Hand in die Welt zu entlassen, wenn der normale Bürger drauf schaut, dann wird er sagen so, nee, erscheint mir einfach nicht richtig. Und dann kann man das durchaus auch ins Juristische übertragen und kann sagen, das ist nicht verhältnismäßig.
Das gebrochene Handgelenk ist ein deutliches Anzeichen für unverhältnismäßige Polizeigewalt. Aber wie steht es um Beleidigungen und Drohungen? Ich frage Sandra Rothschild, ebenfalls Fachanwältin für Strafrecht.
Also auch das ist nach meinem Dafürhalten nicht rechtmäßig. Ich wüsste nicht, mit welcher polizeirechtlichen Grundlage man diese Beleidigungen oder Bedrohungen rechtfertigen sollte. Also an der Stelle 1000 Red Flags und geht überhaupt nicht.
Weder Lennart noch Simon werden rechtliche Schritte einleiten. Sie glauben nicht, dass ihnen ein Gerichtsverfahren etwas bringen könnte. Es fehlen einschlägige Beweise wie Videoaufnahmen. Leider bestätigen beide Fachanwälte diese Befürchtungen.
Also, wenn du Betroffener von Polizeigewalt bist, hast du eigentlich keine Chance. Die Fälle werden in der Regel nicht zu Ende geführt. Das liegt insbesondere in Bayern, wage ich zu behaupten, auch daran, dass man die Polizei als integer darstellen möchte.
Auch Sandra Rothschild hat bei beiden Fällen weniger Hoffnung.
Tatsächlich sind das natürlich die schwierigen Fälle. Das sind die Fälle, in denen halt nichts dokumentiert ist, in denen vielleicht allein meine Aussage steht. Und oftmals ist es so, dass die Aussage natürlich dann einer Horde von weiteren Aussagen gegenübersteht, alle aus dem Bereich der Polizeibeamten. Also ich habe selten so gut gefüllte Akten wie in diesen Verfahren, in denen es um vermeintliche Widerstandshandlungen oder tätliche Angriffe geht. Da sind tatsächlich alle, die auch nur in diesen Ermittlungen mal einen Bleistift gehalten haben, hat man das Gefühl, leben irgendwie eine Zeugenaussage ab. Also das heißt, am Ende ist meine einzige Chance, dass man mir glaubt.
Im Rahmen des Forschungsprojektes KVIA Pol, also Körperverletzung im Amt durch PolizeibeamtInnen, sahen etwa 91% der eventuellen Opfer von Polizeigewalt von einer Anzeige ab. Demnach werden nur etwa 9% aller Polizeigewaltsdelikte angezeigt. Laut dem Statistischen Bundesamt gab es in Deutschland im Jahr 2021 2790 Ermittlungsverfahren gegen PolizeibeamtInnen wegen rechtswidriger Gewaltausübung. Nur 2% der Fälle kommen überhaupt vor Gericht, weniger als 1% enden mit einer Verurteilung. Man hat es hier also mit einem enormen Dunkelfeld zu tun. Während das Thema der physischen Polizeigewalt häufiger medial dargestellt und diskutiert wird, bleibt die psychische Gewalt eher unbeachtet. Ich habe mich mit zwei Frauen unterhalten, die eben diese psychische Gewalt durch PolizistInnen erfahren haben. Ich spreche mit Lisa. Sie hat einen Cousin, der in der Vergangenheit immer wieder kriminell auffällig geworden ist. Mit 10 wird sie von einem Polizisten eindringlich zu ihm befragt. Der Polizist glaubt dem Kind damals nicht und unterstellt ihr, mehr Informationen zu ihrem Cousin zu haben. Ein ähnlicher Vorfall, ein paar Jahre später, beschäftigt sie bis heute. Eine Polizistin und ein Polizist stehen vor ihrer Tür. Sie ist alleine. Der Polizist will wissen, wo ihr Cousin ist.
Dann hat er mich angeguckt und meinte, du rufst den jetzt an. Dann habe ich gesagt, nee, ich habe seine Nummer nicht. Weil ich hatte ihn wirklich nicht. Also ich hatte keinen Facebook-Kontakt zu dem und ich hatte auch seine Nummer nicht. Er hat auch gesagt, ja, lüg mich jetzt nicht an. Ich gesagt, ich lüge nicht, ich habe die Nummer nicht. Und er so, wenn ich jetzt den nicht anrufe oder wenn ich jetzt nicht sage, wo der ist, dann nehmen die mich mit auf die Dienststelle. Und ich kriege eine Anzeige, wofür auch immer. Und dann habe ich gesagt, ich lüge ihn nicht an. Dann hat er gesagt, okay, wir bleiben hier jetzt stehen und warten. Und ich bin in die Wohnung zurück. Und ich hatte eine Panikattacke.
Psychische Gewalt ist statistisch noch schwieriger zu erfassen. Die wenigsten erstatten Anzeige. Die Erfahrungen mit der Polizei haben Lisas Leben nachhaltig beeinträchtigt. Sie hat bis heute starke Angst vor der Polizei. Jede Verkehrskontrolle ist für sie ein furchtbares Erlebnis. Aber durfte die Polizei das? Darf ein Beamter ein junges Mädchen einschüchtern, um einen Kriminellen zu finden?
Das ist wahrscheinlich nicht ganz pauschal zu beantworten, weil die Polizei grundsätzlich sogenannte kriminalistische List anwenden darf, um auch zu ihren Zielen zu gelangen. Soll also heißen, man kann durchaus auch zum Beispiel jemanden so ein bisschen anschwindeln, um ihn zum Reden zu bewegen. In dem Fall, den Sie jetzt schildern, ist natürlich mal ein bisschen was anderes, weil das ja um einen Verwandten geht und man natürlich ein Aussageverweigerungsrecht schon mal gegenüber dem hätte. Und da ist es natürlich schon eine sehr linke Tour, das so zu unterlaufen, indem man da in einer Art und Weise droht, die man wahrscheinlich als widerrechtlich bezeichnen muss.
Auch in meinem zweiten Gespräch geht es um Machtmissbrauch seitens der Polizei, allerdings in einem anderen Zusammenhang. 2019 will Kaya mit ihren Freunden auf das Echelon-Festival gehen, ein Techno-Festival in Bad Aibling. Am Eingang sucht die Gruppe noch nach den Tickets in ihren Taschen.
Auf einmal wurden wir so auseinandergerissen, also einer hat sich bei mir eingehakt, dann habe ich mich losgerissen, wir haben uns angeschaut, dann hieß es auf einmal wieder, nichts fallen lassen, Hände geschlossen halten, Zivilpolizei mitkommen.
Die Gruppe wird von den Beamten in ein Zelt geführt.
Und dann hieß es einfach, okay, ihr zwei Mädels geht jeweils mit den zwei Polizistinnen mit und der Kollege mit dem Polizist. Uns wurde nicht gesagt, dass jetzt eine Leibesvisitation stattfindet, dass wir uns jetzt ausziehen müssen, warum wir rausgezogen worden sind. Und dann waren wir alle einzeln in den Kabinen. Ich war in der Mitte, meine Freunde waren links und rechts von mir. Meine Freundin meinte dann zu mir, ich will das nicht, Kaya, was passierte? Ich will mich nicht ausziehen. Und dann meinte die Polizistin so ganz stur, ja, wir können auch auf die Wache gehen, wenn du dich weiterhin so anstellst. Und die ganze Zeit hieß es nur, stell dich nicht so an.
Ihre Freundin will sich aus religiösen Gründen nicht ausziehen, beginnt zu weinen. Trotzdem ändert sich der Ton der Beamtin nicht.
Dann hat meine Polizistin weitergemacht. Sie hat erstmal meine Tasche durchsucht und alles. Dann habe ich mich ausgezogen, hat aber währenddessen mit mir so einen Smalltalk geführt, als wäre das hier was ganz Normales. Dann hat sie nichts gefunden und meine Freundin in einer anderen Kabine, da habe ich schon mitbekommen, darf sich wieder anziehen, war alles okay. Und dann meinte ich auch so, darf ich mich wieder anziehen? Und dann meinte sie, nee, du drehst dich jetzt um und du bückst dich und dann hustest du, wenn ich es dir sage. Also die haben in alle Löcher von mir reingeschaut, obwohl es keinen Anhaltspunkt dafür gab. Das war sehr erniedrigend. Und dann wollte ich mich wieder anziehen. Dann meinte sie, nee, du ziehst dich an, wenn ich es dir sage. Und dann war ich so, warum? Wir sind fertig hier. Nee, wir sind noch nicht fertig. Und dann musste ich erneut meine Füße hochheben, obwohl Lisa schon nachgeschaut hat. Und dann durfte ich mich anziehen und ich war auf 180.
Die Tatsache, dass sich Kaya damals gerade 18 ohne erläuterten Verdacht einer Leibesvisitation inklusive vaginaler und rektaler Untersuchung unterziehen muss, ist an sich schon schlimm genug. So wie die Untersuchung stattgefunden hat, war sie allerdings auch nicht rechtens.
Also ich kann mir keine Konstellation vorstellen, wo ein Polizeibeamter seriöserweise ohne jemanden aus dem medizinischen Segment beizuziehen eine rektale Untersuchung vornehmen könnte. Allein schon deswegen, weil er, glaube ich, also zumindest meines Wissens nicht darin ausgebildet ist, rektal zu untersuchen.
Ob eine Durchsuchung von Körperöffnungen von Polizisten durchgeführt werden kann, ist rechtlich unklar. Die Untersuchung von Körperöffnungen kann zu einer körperlichen Untersuchung nach § 81a StPO zählen. Nach § 81a darf eine körperliche Untersuchung des Beschuldigten zur Feststellung von Tatsachen angeordnet werden, die für das Verfahren von Bedeutung sind. Die Untersuchung muss in diesem Fall aber ein Arzt vornehmen und sie muss von einem Richter angeordnet werden. Das ist hier alles nicht passiert. Demnach war das, was Kaya erlebt hat, ein klarer Rechtsbruch. Ich musste lange recherchieren, um überhaupt Menschen zu finden, die mit mir über erlittene Polizeigewalt sprechen. Und alle haben bisher weder mit Anwälten noch mit anderen Medien über ihre Erlebnisse gesprochen. Ich möchte klarstellen, es sind Einzelaussagen. Mir liegen keine Beweise im Sinne von Videoaufnahmen oder Ähnlichem vor, dass Kaya, Lisa, Lennart oder Simon die Wahrheit sagen. Ich persönlich habe dennoch keinen Zweifel am Wahrheitsgehalt ihrer Aussagen.
Welche Gründe hat Polizeigewalt?
Die Ursachen für Polizeigewalt sind vielfältig. Die aktuelle Studie Gewalt im Amt der Goethe-Universität in Frankfurt am Main benennt mögliche Gründe.
Mangelhafte Kommunikation, Stress, Überforderung, Personalknappheit, diskriminierendes Verhalten, diskriminierende Einstellungen von Beamtinnen und inadäquate Einsatzplanungen können Auslöser für Gewalt sein.
Gleichzeitig hat sich das Verhalten der potenziellen Angreifer verändert. Messerattacken haben beispielsweise stark zugenommen. Außerdem gibt es keine Fehlerkultur, wie mir Ralf Peisel erklärt.
Der Polizeibeamte, der einen Fehler macht, hat keine Möglichkeit, diesen Fehler vernünftig einzuräumen. Wenn ein Polizeibeamter sagt, ich habe jetzt da irgendeinem, der mir echt so auf den Keks gegangen ist, einfach mal einen auf die Nase gehauen, der kann das nicht zugeben. Er und seine Kollegen, die meistens zu ihm halten, würde ich jetzt mal behaupten, sind ja letztlich gezwungen, den Sachverhalt völlig anders darzustellen und einen möglicherweise gar nicht vorliegenden Angriff zu behaupten oder wie auch immer. Weil wenn er sagen würde, ich habe im Dienst mich nicht unter Kontrolle und habe deswegen, weil mich jemand so zur Weißglut getrieben hat, dem eine auf die Nase gehauen, dann verliert er möglicherweise seinen Job. Dass man die Beamten letztlich da so chancenlos dastehen lässt, dass ihre Chance eigentlich nur leugnen ist, ist ein großes systemisches Problem in meinen Augen.
Viele Polizisten erfahren wiederum Gewalt in ihrem Berufsalltag. So auch Marco Männer, Hauptkommissar im Polizeipräsidium Mittelfranken. Im Streifendienst werden Männer und ein Kollege in eine Fürther Kneipe gerufen. Ein Betrunkener hatte dort randaliert. Da der Mann sich nicht beruhigt, sehen sich die Beamten gezwungen, ihn in Gewahrsam zu nehmen. Um zu den Erstaufnahmezellen zu gelangen, müssen sie den aggressiven Mann in Handschellen eine Treppe herunterführen. Bei der ersten Stufe angelangt, eskaliert die Situation.
Unvermittelt hat sich der Mensch versucht, selbstständig die Treppe runterzustürzen. Ich habe dann versucht, diesen Sturz zu verhindern, habe mich dann vor ihm gestellt. In diesem Moment, wo eigentlich für mich nur der Nothilfegedanke gezählt hat, hat der Mensch das dann ausgenutzt und hat mir mit der linken Schulter einen Stoß gegeben. So, dass ich das Gleichgewicht verloren habe und statt ihm dann ich die Treppe heruntergefallen bin. Hab dann am Boden angekommen, sofort einen massiven Schmerz in der rechten Schulter wahrgenommen. Mir war auch sofort klar, okay, es muss eine schlimmere Verletzung sein. Ich dachte eigentlich, es ist ein Bruch. Der Beschuldigte hat es auch mitbekommen, dass ich jetzt dann ein Problem habe und hat mich dann noch verhöhnt. Ja, hat mich ausgelacht und ja, so ungefähr, das geschieht mir gescheit recht. Dann schwinden auch schon so langsam meine Erinnerungen. Bin dann im Klinikum Fürth aufgewacht.
Männer hatte sich durch den Sturz stark an der Schulter verletzt. Die ersten Monate nach der Verletzung waren schwer für ihn.
Reden wir über Zahlen.
Aus Gewalt entsteht Gewalt. Im Jahr 2022 geht Männer in die Statistik ein. 22 schwer verletzte PolizistInnen durch Gewalt gegen PolizeibeamtInnen in Bayern. Insgesamt gibt es 2022 in Bayern 2.967 verletzte PolizistInnen. Ein Rekordwert und ein Zuwachs um 12,9% seit 2021. Während Gewalt gegen BeamtInnen hinreichend statistisch erhoben und dargestellt wird, sieht es andersrum weniger gut aus. Aufschluss über Gewaltdelikte durch die Polizei gibt die polizeiliche Kriminalstatistik. Die ist jedoch nicht eindeutig. Es werden alle Amtsträger wie zum Beispiel Beschäftigte der Feuerwehr oder Rettungskräfte in der Statistik erfasst. Bei der polizeilichen Kriminalstatistik handelt es sich außerdem um eine Verdächtigenstatistik. Es werden also Fälle erfasst, bei denen das Verfahren noch offen ist oder der Ausgang unklar. 2021 gab es 5.252 erledigte Ermittlungsverfahren gegen PolizistInnen. Nur 61 davon wurden verurteilt, so das Statistische Bundesamt. Forschungen der Universität Bochum sprechen von jährlich mindestens 12.000 Verdachtsfällen unrechtmäßiger Polizeigewalt. Und, wie bereits erwähnt, nur ein sehr geringer Prozentsatz aller Polizeigewaltsdelikte wird überhaupt angezeigt. Es wird klar, das ganze Thema Polizeigewalt durch BeamtInnen liegt in Deutschland im Dunkeln. Genaue Zahlen gibt es nicht.
Das Fazit.
Das Polizeisystem in Deutschland wird zu Recht kritisiert. Organisationen wie beispielsweise Amnesty International fordern seit Jahren eine Überarbeitung dieses Systems. Die aktuelle Studie Gewalt im Amt der Goethe-Universität in Frankfurt am Main nennt verschiedene Lösungsansätze.
Neue Kontrollinstitute.
Die bisherige Kontrolle der Polizei ist die Polizei. Beschwerden und Anzeigen laufen in Bayern über das Landeskriminalamt. Dieses ist wiederum polizeiintern. Eine externe Prüfstelle würde hier Abhilfe schaffen.
Eine Reform der strafrechtlichen Bearbeitung.
Eine erleichterte Anzeigemöglichkeit, eine Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte und eine reflektierte Herangehensweise der Justiz erleichtern eine strafrechtliche Bearbeitung. Bisher werden die meisten Fälle der Polizeigewalt fallen gelassen.
Eine Reform der Polizeiausbildung.
Eine intersektionale und rassismuskritische Ausbildung könne helfen, um rassistische Strukturen und Racial Profiling zu verhindern.
Mehr Transparenz.
Das einheitliche Tragen und Verwenden von Bodycams trägt nicht nur zu milderem Vorgehen, sondern auch zu einer einfacheren Beweislage bei Übergriffen bei.
Stärkung der Position der Betroffenen.
Die Beschwerdemacht der Betroffenen von Polizeigewalt müsse gestärkt werden. Die Studienautoren fordern Empowerment-Arbeit, rechtliche Unterstützung und mediale Berichterstattung. Mediale Berichterstattung. Das habe ich zumindest heute geliefert. Ich habe mit Betroffenen von Polizeigewalt gesprochen, Juristen und Polizisten. Ich bin auf systemische Missstände gestoßen, die mir vorher nicht bewusst waren. Es bringt nichts, mit Fingern auf alle PolizeibeamtInnen zu zeigen. Aber mir wird klar, wir haben in Deutschland ein Problem mit Polizeigewalt. Und wie immer gilt, über Probleme muss man reden. I won't take you down. Down into the hole, deep down. Ain't no use in praying. You got nowhere to run.
gonna take you down. Down into the hole. Deep down.